20.000 Ökosysteme. Wenn ich mir allein schon die Komplexität eines Ökosystems vorstelle, dann ist 20.000 eine ganz verrückte Zahl, für mich ein Gedanke, der meine geistige Kapazität komplett übersteigt. Wie simuliert man sowas? Das muss doch ein unheimliches Chaos an Daten, Zahlen, Fakten und Relationen sein.
Ja, das ist natürlich der Vorteil von den Computersimulationen. Also während man zum Beispiel im Experiment sich wirklich nur ein Ökosystem anschauen kann und da die Details rausarbeiten muss, welche Tierarten wichtig sind, welche Tierarten welche Rolle spielen, können wir in der Simulation diese Details einfach per Zufallsgenerator erzeugen. Und also von der Idee, vom Konzept geht es so, dass wir sagen, wir beschreiben nicht jede Art im Einzelnen, sondern wir setzen generelle Regeln fest, nach denen die einzelnen Arten in den Ökosystemen handeln sollen. Und die wichtigste Regel, die wir uns da anschauen oder die auch in Ökosystemen nachweislich die größte Rolle spielt, ist die Körpergröße von den einzelnen Arten. Wir haben hier in zahlreichen Vorstudien und Experimenten schon nachweisen können, dass kleine Arten sich grundsätzlich anders verhalten als große Arten und dass diese Unterschiede der Körpergröße eben auch eine bedeutende Rolle spielen und wichtiger sind als die Charakteristika einzelner Arten.
Und wie pflegt man das sozusagen ins System ein? Also wie setzt man das alles miteinander ineinander zu einer Relation irgendwie? Das ist sowas, wo ich, glaube ich, geistig scheitere.
Genau. Also das ist natürlich erstmal ein mathematisches Modell und basiert auf Formeln und Gleichungen, die definieren, wie viel frisst eine einzelne Art zum Beispiel, also wie ist der Stofffluss, der Biomassefluss von einer Art in die andere. Letzten Endes ist es eine Art mathematische Bilanz. Also mit jeder Sekunde fließt Energie von einer Art zur anderen. Das ist die Fraßbeziehung zwischen zwei Arten. Die können wir eben mit generellen Regeln definieren, aufgrund von der Körpermasse. Und der nächste Schritt ist dann, also die Körpermasse bestimmt eben nicht nur die Menge von Fraß von einer Art zur anderen, sondern eben auch noch andere Prozesse, noch andere Eigenschaften von den Arten, zum Beispiel die Atmung von der Tierart oder die Beutepräferenz, also welche bevorzugten Beutearten diese eine Art hat, hängt ganz maßgeblich von der Körpermasse ab. Und wenn wir das eben wissen, dann können wir anschließend zufällig zig Arten zusammenwerfen und daraus ergibt sich das komplexe Nahrungsnetz. Also da wir vorher festgelegt haben, aufgrund der Körpermasse muss eine Art diese anderen Arten fressen, ergibt sich daraus eben die Komplexität, die Sie angesprochen haben, in einem Nahrungsnetz. Wer frisst wen, wie viel, das können wir so sozusagen zufällig erzeugen und das eben auch 20.000 Mal wiederholen. Und damit ist die Simulation einem Experiment in dem Fall überlegen, weil wir es eben ganz oft in ganz kurzer Zeit machen können.
Da stellt sich mir jetzt natürlich die Frage, ist denn, ich sag mal, Biologie oder Natur oder ein Ökosystem mathematisch tatsächlich greifbar, erfassbar, errechenbar? Ist denn das tatsächlich so determiniert, dass man da sagen könnte, wenn ich jetzt eine Simulation mache, das ist dann auch realistisch und vertrauenswürdig oder ist das nicht doch eher so eine Art Würfelspiel für große Kinder?
Das ist ein schöner Vergleich, ja. Ich würde sagen, es ist beides. Es ist ein ernstzunehmendes Würfelspiel. Natürlich müssen wir da ganz viele Annahmen machen, die in gewisser Weise unrealistisch sind. Wir versuchen, die Natur so nah wie möglich, so gut wie möglich abzubilden mit unseren verallgemeinernden Annahmen. Aber durch diese Annäherung können wir eben auch schon Aussagen treffen, die durchaus dann vertrauenswürdig sind. Eben auch aufgrund von der Tatsache, dass wir diese Simulationen ganz oft wiederholen können, dass wir 20.000 Mal dieses Würfelspiel machen können.
Und dann kommt immer das gleiche Ergebnis raus?
Nee, es kommt eben immer was Unterschiedliches raus und am Ende können wir uns dann sozusagen die Wolke von Verteilung angucken. Also wir können uns anschauen, wenn wir 20.000 Mal spielen, was sind die zu erwartenden Ergebnisse? Natürlich ist es nicht immer dasselbe, aber wir können zumindest den Mittelwert beschreiben von dem, was zu erwarten ist, aber auch die Verteilung, also wie weit wir von diesem Erwartungswert abweichen. Und was wir eben in unserer Studie zeigen konnten, ist, dass nicht nur dieser Mittelwert sich verändert, wenn wir die Artenzahl in Nahrungsnetzen erhöhen oder verringern, sondern eben auch, dass die Streuung von dem Ergebnis sich verändert.
Sie haben es als überraschendes Ergebnis bezeichnet, dass die Biomasseproduktion von Pflanzen trotz einer höheren Anzahl an Fraßfeinden gleichbleibend ist. Warum überrascht Sie das denn und was wäre denn Ihrer Ansicht nach das logischere Ergebnis gewesen?
Ja, da gibt es im Prinzip verschiedene Theorien, die sich in gewisser Weise widersprochen haben. Also Sie kennen ja vielleicht das Konzept von der Nahrungspyramide, dass wir haben unten eine große Menge von Pflanzenarten, dann haben wir darüber etwas weniger Pflanzenfresser und an der Spitze der Nahrungsnetze, der Nahrungspyramide, sitzen die Fleischfresser. Und die konsumieren eben jeweils an der darunterliegenden Ebene der Pyramide und ernähren sich davon. Das bedeutet, also es gibt verschiedene Theorien, die besagen, was passiert, wenn sich jetzt eben die Artenzahl am oberen Ende der Pyramide verändert. Wenn wir mehr Arten von Fleischfressern haben, dann wäre eben eine Erwartung, dass die sich auch gegenseitig fressen und damit weniger effizient werden und damit die Biomasse der Pflanzen sozusagen entlasten. Das ist die eine Erwartung. Die andere ist, dass eben die Fleischfresser eine größere Menge von Energie von der unteren Ebene abziehen und dadurch die Pflanzen zusätzlich belasten. Und in unserer Simulation geschah im Prinzip beides zugleich. Und das konnten wir eben nachbilden, indem wir unsere Simulationen das Ergebnis nicht vorgegeben haben, sondern dass wir da viel Wiederholungen gemacht haben, um festzustellen, was würden wir denn überhaupt erwarten, wenn wir ein solches Experiment machen und die Artenzahl erhöhen oder verringern.
Und was ist nun dann die Erklärung dafür, dass die Biomasseproduktion von Pflanzen dann gleichbleibend ist?
Die Kernbotschaft ist ja, dass, oder was wir eben gefunden haben in unserer Simulation, ist, dass sich auch die Zusammensetzung der Artgemeinschaft sehr stark verändert, wenn sich die Anzahl der Arten verschiebt. Also es ist nicht nur, dass wir jetzt mehr oder weniger Arten finden, sondern mit einer großen Artenzahl haben auch vor allem große Tierarten eine größere Überlebenschance. Sie erhalten mehr Energie und können damit sozusagen auch langfristig in den Nahrungsnetzen sich halten. Und da haben wir ja vorher drüber gesprochen, die Körpergröße ist eben dieses Universalmaß, das sehr viel, eine sehr große Bedeutung hat. Wenn jetzt größere Arten in den Artgemeinschaften überleben, dann bedeutet das auch, dass deren Effizienz und deren Umsatzraten besser werden, dass die Artgemeinschaften sozusagen besser darin sind, die Energie, die sie von den unteren Ebenen der Nahrungspyramide erhalten, umzusetzen und so in eigene Biomasse umzusetzen. Wir würden also erwarten, dass Artgemeinschaften von großer Artenzahl viele große Tierarten beinhalten, während Artgemeinschaften mit kleiner Artenzahl mehr kleine Tierarten beinhalten. Und dadurch verschiebt sich das Gleichgewicht der Kräfte sozusagen. Mhm. Wurde das klarer?
Ja, das wurde klarer. Die kausale Verbindung erschließt sich mir aber nicht, weil wenn wir eine Artengemeinschaft mit vielen verschiedenen Tierarten haben, warum können dann da auch nicht viele kleine dabei sein?
Da sind durchaus auch viele kleine dabei, aber es ist eben der Mittelwert, der sich verschiebt. Also der Knackpunkt ist, dass die großen Tierarten eben nur in den artenreichen Nahrungsnetzen überleben. Und das ist auch das, was wir tatsächlich in der Natur schon beobachten. Ökosysteme, die unter Stress geraten und die Arten verlieren, zum Beispiel aufgrund von Klimawandel oder von intensiver Landwirtschaft, die verlieren zuallererst die großen Arten. Und das betrifft nicht nur die großen Wirbeltiere, sondern eben auch größere Insekten, größere Vogelarten oder auch im Meer größere Fischarten, die eben dem zuallererst zum Opfer fallen. Das konnte eben unsere Simulation auch bestätigen. Und zum kausalen Zusammenhang, wenn jetzt eben die großen Arten wegfallen, dann haben wir nur kleine Arten, die für diesen Umsatz von Energie zur Verfügung stehen und in Frage kommen. Die werden größere Populationen ausbilden, also auch die kleinen Arten werden dann zahlreicher im Sinn von Individuenzahlen. Wir finden mehr Tiere vor. Und das bedeutet, dass die Verluste, die auf dem Weg der Energie durch das Nahrungsnetz stattfinden, viel, viel größer werden. Kleine Arten haben eine schnellere Atmung. Die haben also bei Wirbeltieren größere Herzschlagfrequenzen und so weiter. Also die Reibungsverluste, die da auftreten, bei kleinen Tierarten sind deutlich höher als bei großen Tierarten. Und das ist eben der Punkt, wo die Energie verloren geht in artenarmen Nahrungsnetzen.
Mhm. Wenn Sie jetzt schreiben, dass ein Ökosystem instabil wird oder wie Sie es, glaube ich, eben formuliert haben, unter Stress gerät, was meinen Sie denn damit? Meinen Sie, dass das System als solches instabil wird oder meinen Sie, dass es für uns Menschen schwieriger wird, darin zu überleben?
Ja, das lässt sich gar nicht so leicht voneinander trennen, würde ich sagen. Also in erster Linie, was wir uns anschauen, sind Ökosysteme, in denen der Mensch ausgeklammert ist, keine große Rolle spielt. Aber natürlich ist heutzutage der Einfluss des Menschen ist die wichtigste Ursache für Artverlust und für diesen Stress, den Ökosysteme erfahren. Also es kommt, wie gesagt, zum Beispiel durch den direkten Einfluss, durch intensive Landwirtschaft oder die Veränderung von Lebensräumen durch Abholzung oder auch durch den Klimawandel, der eben ganze Ökosysteme unter Druck setzt, dadurch, dass plötzlich die Umweltbedingungen für das Ökosystem nicht mehr geeignet sind. Dadurch finden sich andere Pflanzen vor, dadurch finden andere Tierarten da ein Zuhause, während andere Tierarten dort lokal aussterben. Auch invasive Tierarten, die von anderen Kontinenten eingeschleppt werden, setzen das Ökosystem unter Druck. Und viele dieser Mechanismen führen eben indirekt dann auch zu Artverlust.
Mhm. Und wenn wir jetzt mal den Menschen außen vor lassen, so wie Sie es eben auch schon gesagt haben, und oder beziehungsweise nicht ins Zentrum der Betrachtung stellen, was passiert denn letztendlich mit einem instabilen Ökosystem, wenn es sich nicht wieder erholt oder fortwährend instabiler wird?
Naja, diese Frage der Stabilität hat viele Aspekte. Zum einen spielt eine Rolle, ob das Ökosystem auf lange Sicht die Form beibehält, die wir heute kennen, oder ob es zum Beispiel eben in ein ganz anderes Ökosystem übergeht. Also ein Wald, der zum Beispiel abgeholzt wird, ist auf lange Sicht kein Wald mehr. Das heißt, da geht die Stabilität verloren. Stabilität über die Zeit bedeutet aber auch, es gibt Fluktuationen in den Populationen, in den vorherrschenden Tierarten. Es gibt Artverluste, die aufkommen, aber auch Arten, die einwandern. Auch das ist eine Art von Stabilität, die man, also wenn man den Menschen ausklammert, in Ökosystemen beobachten kann.
Mhm. Gibt es eigentlich sowas wie gute und schlechte Ökosysteme? Im Sinne von, ist es besser, wenn ein System artenreich oder artenarm ist? Oder ist das gar nicht das Kriterium, weil es im Prinzip auch artenarme Ökosysteme geben könnte, die auf ihre Art genauso gut funktionieren und in sich genauso stabil sein würden wie artenreiche Ökosysteme?
Ja, das ist eigentlich eine Kernfrage. Wofür brauchen wir Artenvielfalt überhaupt? Wenn wir zum Beispiel ein Agrarsystem auch managen können, so dass es die größtmögliche Produktivität bietet, oder eine Forstwirtschaft, wo es eigentlich nur eine Baumart gibt, die kann für uns durchaus produktiver sein. Also aus unserer Bewertung, dann aber eben aus der menschlichen Bewertung heraus, wird ein Ökosystem an seinen Ökosystemleistungen gemessen, also an dem, was hinten rauskommt und was wir nutzen können. Und insofern sagen wir, das ist ein gutes oder ein schlechtes Ökosystem. Aber was wir eben bis jetzt auch gelernt haben, ist, dass Stabilität in diese Bewertung mit einfließen muss, dass eben die Verlässlichkeit der Produktivität eine große Rolle spielt, um ein Ökosystem als gut oder schlecht bezeichnen zu können. Und da kommt eben die Artenzahl mit ins Spiel. Das ist eben auch das, was wir zeigen konnten in der Simulation. Artenreiche Ökosysteme sind verlässlicher in dem, was sie produzieren, in dem, was hinten rauskommt und was wir auch als Menschen letzten Endes nutzen. Zum Beispiel eben die Produktivität von einem Waldökosystem in der Forstwirtschaft oder von einem Agrarökosystem. Daher wird Artenvielfalt grundsätzlich eigentlich in der Wissenschaft als ein Garant für diese Stabilität und auch für die Stabilität von Ökosystemleistungen, die wir als Menschen nutzen, angesehen. Und damit gilt im Prinzip, ein artenreiches Ökosystem ist ein gutes Ökosystem.
Jetzt ist das Wort Artensterben für mich ein relativ gebräuchliches Wort, wie ich finde. Aber als ich zu Hause gesessen habe und das Interview vorbereitet habe, habe ich mir den Kopf zerbrochen und versucht, die Gegenentwicklung und den Gegenbegriff zu finden, bin aber irgendwie auf nichts gekommen. Helfen Sie mir mal bitte, es muss doch irgendwie sowas geben wie die Entwicklung oder Ausprägung neuer Arten durch Mutation, Kreuzung oder was weiß ich. Passiert das? Und wenn ja, hat das einen Namen und welchen Effekt hat das denn auf ein Ökosystem?
Ja, der Name dafür ist natürlich Evolution. Das ist der Prozess, der dazu führt, dass neue Arten entstehen. Der bildet sich aber unglücklicherweise auf wesentlich langsameren Zeitskalen heraus. Also Evolution die zum neuen Herausbilden von Arten führt, braucht ja Zehntausende von Jahren oder Millionen von Jahren, während das Artensterben, das wir heute vorfinden, aufgrund von menschengemachten Ursachen, deutlich schneller vonstatten geht. Und das ist überhaupt erst der Punkt, wo es zum Problem wird natürlich. Wenn das Artensterben deutlich schneller vorangeht, als sich neue Arten ausbilden, bekommen wir ein Problem. Man spricht deswegen auch von einer Aussterbewelle, von der sechsten Aussterbewelle, die eben durch den Menschen verursacht wird, während in prähistorischer Zeit auch schon solche Ereignisse auftraten. Also auch da gab es schon Ereignisse, wo deutlich mehr Arten ausgestorben sind, als dazugekommen sind durch Evolution.
Dieses mathematische Modell, mit dem Sie die 20.000 Ökosysteme berechnet haben, ließ sich das eigentlich auch, ich sag mal, maßschneidern, im Sinne von, Sie haben jetzt Ihre Arbeit gemacht und am Ende kommen da so Sätze bei heraus wie, Artensterben führt zu unvorhersagbaren Ausfällen, die der Mensch kompensieren muss, oder das Wohl der Menschen hängt in vielerlei Hinsicht von der Verlässlichkeit der Biomasseproduktion ab, Artenreichtum bringt demnach größere Sicherheit. Das heißt ja für mich, das sind ziemlich eindeutige Aussagen darüber, wo der Mensch aktuell in seinem Ökosystem steht und was am besten für ihn wäre. Heißt aber auch, wenn mit diesem mathematischen Modell so eine Zentrierung und Fokussierung auf den Menschen möglich ist, dann könnte man so Sachen ja vielleicht auch für andere Arten berechnen. Wenn also morgen die Fledermausforscher vor Ihnen stünden und sagen würden, hey, könnten Sie uns mal errechnen, welches Ökosystem eigentlich für unsere Fledermäuse am idealsten wäre, ginge das dann?
Grundsätzlich ja, also man kann das Modell, das wir verwendet haben, auch für ganz konkrete Fragestellungen verwenden. Ja, da ist so ein bisschen die Frage, inwiefern die Eigenschaft, die wir jetzt in unserem Modell als die wichtigste Eigenschaft ansehen, nämlich die Körpergröße der Tierarten, inwiefern die die Fragestellung repräsentiert. Also bei Fledermäusen muss man dann eben schauen, inwiefern sind die Eigenschaften, die Fledermäuse haben, von deren Körpergröße abhängig. Und wenn das der Fall ist, dann ist unser Modell wahrscheinlich durchaus gut geeignet.
Ich bin ja durch Ihre Pressemitteilung auf Ihre Studie gestoßen und die Überschrift Ihrer Pressemitteilung lautet Das große Fressen, artenreiche Nahrungsnetze produzieren effizienter Biomasse. Und ich frage mich, ob das eine Aussage ist, die man genauso stehen lassen kann. Denn mein Eindruck in meinem kleinen Kopf ist, dass die Welt sich nicht sonderlich linear entwickelt, sondern eher in, ich sag mal, Wellenbewegung. Also es geht mal hoch, es geht mal runter. Mal gibt es ein artenreiches Ökosystem und dann nimmt dieser Reichtum aber auch wieder ab. Beispielsweise durch Einflüsse von außen wie Kometeneinschlag oder durch Einflüsse von innen. Beispielsweise, dass plötzlich in der Artenvielfalt auch eine Art auftaucht, nennen wir sie an dieser Stelle vielleicht mal Mensch, die in nicht unerheblichem Maße ihren Teil dazu beiträgt, dass ein Artensterben stattfindet. Stelle ich mir das irgendwie falsch vor oder kommt es zu solchen Wendepunkten? Und wenn ja, inwiefern müsste denn eine Aussage wie artenreiche Nahrungsnetze produzieren effizienter Biomasse vielleicht nochmal relativiert werden?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Die, wenn man sich die Prozesse auf der ganzen Weltkugel anschaut und eben auch über Zeiträume von mehreren Millionen Jahren, dann haben wir natürlich diese zyklischen Bewegungen durchaus. Was unser Modell gar nicht so sehr im Sinn hat, ist, diese globalen Zusammenhänge darzustellen. Aber natürlich auch im Kleinräumigen, also wenn man jetzt nur auf ein Waldgebiet oder auf eine Wiese schaut, auch da gibt es zyklische Ereignisse, die durch das Wetter, durch äußere Einflüsse bestimmt sind, aber auch auf jeden Fall durch innere Abläufe. Also es gibt auf jeden Fall auch ganz natürlicherweise dieses Auf und Ab der Nahrungsnetze, dieses Verschieben hin und her, welche Art ist am wichtigsten in einem Ökosystem. Das kann sich durchaus mal über die Zeit verschieben. Aber letzten Endes pendelt das eben um einen Gleichgewichtspunkt sozusagen. Aber auch dieses ökologische Gleichgewicht ist was man natürlich durchaus in Frage stellen kann, weil wir ja wirklich sehen, dass Ökosysteme sich von Jahr zu Jahr stark verändern können, dass sie durchaus sehr starken Schwankungen unterlegen sind. Also, was war noch die Frage?
Die Frage ist so ein bisschen, wenn Sie so Aussagen treffen wie artenreiche Nahrungsnetze produzieren effizienter Biomasse, ist das dann eher eine Momentaufnahme oder ist das etwas, was als, ich sag mal, Leitsatz feststehen kann? Weil für mich so in meinem kleinen Kopf als naiver Mensch, der mit sowas eigentlich gar nicht so viel in Berührung kommt, müsste der Satz vielleicht doch eher lauten, artenreiche Nahrungsnetze produzieren effizienter Biomasse bis zum Punkt X, wo dann irgendwie was anderes passiert.
Ja, die Aussage, die wir treffen, ist schon eine generelle. Das ist der sozusagen der Erwartungswert, dieser Mittelwert. Aber wie gesagt, diese Schwankungen sind auf jeden Fall real. Also es gibt Momente und Zeitpunkte, wo die Effizienz dieser Biomasseproduktion auch wieder abnimmt, aufgrund von äußeren Einflüssen, aber eben auch aufgrund von inneren Schwankungen, die eben ganz natürlich sind.
Gibt es jetzt abschließend irgendwas, wo Sie sagen würden, da habe ich jetzt irgendwie drüber gelesen, im Sinne von, ich habe jetzt eine Frage nicht gestellt, die aber eigentlich für das Verständnis Ihrer Studie und Ihres Themas eigentlich so zentral ist, dass man es jetzt nochmal erklären müsste oder nochmal auspacken müsste?
Wir haben einiges angesprochen, denke ich. Was mir wichtig ist, ist einerseits der Nutzen von Computersimulationen in der ökologischen Forschung. Wir können mit solchen Computersimulationen eben generelle Aussagen treffen, die wir im Experiment so nicht vorfinden, weil Experimente sehr aufwendig sind sehr teuer, die schauen immer nur auf ein Ökosystem, während wir in den Simulationen das, was wir schon gesichert wissen, in kürzester Zeit einfach 20.000 Mal wiederholen können und dadurch zu generellen Aussagen kommen. Diese Aussagen sind dann natürlich wiederum in Experimenten nachzuprüfen und so schließt sich ein Kreislauf. Das ist eigentlich ein wichtiges Prinzip, wie die Wissenschaft arbeitet. Wir bilden ein Modell, mit dem machen wir Vorhersagen. Wir prüfen diese Vorhersagen im Experiment und korrigieren dann das Modell wieder. Und also einer der wichtigen Punkte, die wir eben jetzt aufzeigen konnten mit unserer Simulation, ist die Bedeutung von Artenvielfalt im Generellen. Wir brauchen viele Arten, um verlässliche Ökosysteme zu erhalten. Nur artenreiche Ökosysteme produzieren auf gewisse Weise einen Output, der verlässlich ist, während artenarme Systeme, Artverlust zu viel mehr Unsicherheit führt. Und das ist eine generelle Aussage, die auf jeden Fall auch von Nutzen ist, zum Beispiel für zukünftige politische Entscheidungen. Wir müssen Artenvielfalt sicherstellen.